Jesus kommt. Das ist ja unsere Predigtreihe im Advent, Ankunft. Man ist auch eigentlich voller Erwartung, wenn jemand kommt und man nicht weiß, ja, wann kommt er denn endlich? Dann ist doch irgendetwas da. Es macht etwas mit einem. Jesus kommt als Retter und Erlöser. Ich weiß nicht, ob schon jemand von euch gerettet worden ist. Wurde schon jemand mal errettet? Hat jemand schon mal so richtig Hilfe gebraucht? Ja, ein paar wenige. Ich hatte diesen Sommer so einen Fall gehabt. Ich war klettern, Hochseilgarten, und dann habe ich gesagt, ah ja, gehst du mal sofort auf die schwerste Stufe. Ja, extrem schwer steht da als Anfänger, genau die richtige Wahl. Also so ein Seil, 10 Meter hoch, einfach mal hochklettern, das schaffst du schon. Ich war fast oben. Ja, also ich hatte schon quasi meine Hand da an dieser sicheren Insel oben auf dem Baum bei 10 Meter Höhe. Und da haben mich meine Kräfte verlassen. Und was passierte? Beim Runterfallen verwickelt sich mein Bein um das Seil und dann hänge ich kopfüber in diesem Seil und habe gedacht, na ja, okay, jetzt hängst du da, ziehst du dich hoch. Pustekuchen, ich habe den Bein noch fester zugezogen, ja, und der Schmerz wurde noch extremer. Und dann passierte das, was eigentlich jeder macht. Ich schrie um Hilfe, dass jemand kommt und mich rettet. Und ich sehe, häng da so kopfüber, und da sehe ich den Retter, der da kommt. Der kommt so aus dem Häuschen, so ganz locker. Ich sehe, ah ja, Rettung, habe schon viele Leute hier gehabt, die gerettet wollen. Und ich denke mir, was beeilt er sich nicht? Es steht dramatisch um meinen Fuß, ja. Ich bin dabei, hier meinen Fuß zu verlieren, und der schlendert da so hin und her und denkt sich, oh ja, hab schon viele Leute hier gehabt, die um Hilfe geschrien haben. Ich konnte es kaum fassen. Und dann merkte er, dass es irgendwie doch ernst ist, ja, dass ich nicht einfach so, aua, Hilfe schreie und so weiter, sondern dass es wirklich ernst ist. Und dann war der auf einmal am Schuten und hat sich auf den Weg gemacht und noch einen Kollegen dazugeholt. Es war eine richtige Rettungsaktion und ich war echt dankbar, als ich mich dann hinsetzen konnte. Und dann war ich so. Ich war froh, erlöst zu sein, gerettet worden zu sein. Mein Fuß noch dran. Die Erinnerungen sind immer noch an meinem Fuß dran. Und die bleiben auch wahrscheinlich. Jesus kommt als Erlöser und Retter. Ist eigentlich kein besinnliches Thema. Ich weiß auch nicht, wie ich das besinnlich rüberbringen könnte. Oder ein fröhliches. Wenn du errettet worden bist, dann darfst du dich glücklich schätzen. Aber wenn du vor der Errettung stehst, wenn du um Hilfe schreist und Rettung brauchst, dann kann man nur noch hoffen und beten, dass jemand kommt und hilft und eingreift. Aber brauchen wir wirklich einen Retter? Hier in Europa, in Deutschland? Wozu? Okay, wir brauchen einen Retter, der uns das Klima rettet, damit die folgenden Generationen auch noch irgendwie gut leben können. Aber wozu bräuchten wir sonst noch einen Retter? Um in Urlaub zu fahren, brauche ich keinen Retter. Brauche ich einen sicheren Arbeitsplatz. Wenn ich krank bin, dann brauche ich auch keinen Retter. Brauche ich einen guten Arzt. Und wenn irgendetwas Unvorhersehbares geschieht in meinem Leben, dann brauche ich auch keinen Retter, sondern eine gute Versicherung. Und ich brauche auch schon gar nicht einen Rettergott. Wozu auch? Wir haben doch hier in Deutschland einen Wohlstandsgott, einen Sicherheitsgott, einen Freiheitsgott. Und irgendwie sind wir uns auch selbst Götter, oder? Wir haben doch das Leben im Griff. Ich meine, wir packen das doch schon alles. Retter, Hilfe, Heil. Doch, da fallen uns doch nur ein paar Leute ein. Die da unten, also im Süden, Afrika, Asien, Südamerika, sie könnten noch jemanden gebrauchen wie einen Retter. Die Armen, die ganz Armen, die nichts zu essen haben, wo Kinder versklavt werden, wo Korruption an der Tagesordnung ist, wo Menschen verschleppt werden, Unmoral das Normalste der Welt ist, Länder, in denen die Gewaltspirale immer weiter ihr Unwesen treibt. Sie bräuchten schon eine Rettung. Aber wir? Zur Zeit Jesu, oder besser gesagt zur Zeit Kaiser Augustus, war die Welt nicht viel anders. Nur da war das Volk Israel dasjenige, das gelitten hat und um Hilfe schrie und um Rettung bat. Korruption, Terror, Versklavung, ungerechte Steuerlasten, fehlende Möglichkeiten, etwas zu verändern, machten das Leben unerträglich. Und da war die Sehnsucht nach einem Retter sehr, sehr groß. Und sie kannten aus ihrer Geschichte, wenn wir uns an Jahwe richten, an den Herrn, unseren Väter, dann wird er uns schon retten. Wie oft haben wir das doch schon alles erlebt? Sie hatten ja das Alte Testament und konnten es nachlesen. Und Jahwe wird immer wieder beschrieben als ihr Retter, der sie gerettet hat aus des Feindes Hand. Und jetzt war die Frage, wann? Wann sendet Gott den einen, der das Joch der Fremdschaft zerbricht und den Stock der Sklaverei? Wann? Und sie wussten, es kann nicht mehr lange sein. Denn die Propheten haben es angekündigt und die Zeit ist reif, dass endlich jemand kommt und die Feinde vernichtet und Israel wieder freisetzt. Und dann war es soweit. Weihnachten, Lukas 2. Heute ist der Retter geboren. Und etwa 30 Jahre später jubelt eine ganze Stadt: Hosianna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Hosianna bedeutet ja nichts anderes wie der Jubelruf: Herr, hilf doch, rette doch, erlöse doch. Und Jesus bringt die Erlösung, die Rettung. Er ist die Hilfe, mit der man aber nicht gerechnet hat. Denn zuerst macht Jesus klar, wer der wahre Feind ist. Es ist nicht Rom, nicht der Kaiser, nicht der Papst, nicht Trumputin und schon gar nicht die ungerechten Steuern. Es ist auch nicht dein Mann oder deine Frau, dein Arbeitgeber oder deine Lehrer. Es sind auch nicht deine Kinder oder deine Eltern oder die Politiker oder SUV-Fahrer. Die sind es nicht. Wir alle leiden unter einer anderen Herrschaft, unter einem anderen Feind, der viel größer ist. Wir alle sind Opfer eines viel größeren Feindes, eines Feindes, der viel gerissener ist als Rom. In Epheser 6, Vers 12 lesen wir: Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Der wahre Feind ist der Durcheinanderbringer in deinem Leben, der Vater der Lüge, der Widersacher, Satan, der Teufel, alias die Schlange oder der Drache, kurz der Ankläger. Die Macht des Bösen ist das Problem in deinem, in meinem, im Leben aller Menschen. Sie versklavt uns. Wo man nicht hinguckt, sie ist überall da und hinterlässt ihre Spuren der Zerstörung. Und zwar überall da, wo es uns Menschen gibt. Das Böse, das uns und unsere Familien vergiftet, unsere Gesellschaft auseinanderbrechen lässt. Und du und ich, wir sind irgendwie mittendrin und gehören irgendwie dazu. Und diese Macht der Bosheit, die lässt sich bei Kindern wunderbar beobachten. Ich weiß nicht, wie es kommt. Wenn man Kinder, ich habe ja 2, 3, alle von mir. Manchmal sind es ja wirklich die besten Freundinnen. Aber dann gibt es Zeiten, ja, und ich habe es ihnen nicht beigebracht, wie man hasst. Ja, dann ist nur noch Zank, Streit und Hass da. Und dann kommen die: Papa, ich hasse die und die. Und dann kommt die andere: ich hasse die und die. Ja, und die sind so gemein und die so gemein. Und das wird später nicht besser. Dann sind es vielleicht nicht mehr unbedingt die Geschwister, aber irgendjemand ist immer gemein in unserem Leben. Die Versuchung ist einfach zu groß. Jemand anderem einfach die Schuld zu geben für das, was gerade eben vorherrscht in seinem eigenen Leben. Wie eine Schlange legt sich die Habsucht um unser Herz. Die Bibel nennt es die Wurzel allen Bösen. Und zieht es immer fester zusammen. Ich, mir, meins. Sie ist die Macht, die das Leben so schwer macht. Mich und dich unfähig. Selbst wenn wir wollen, anders zu handeln und zu sein, schaffen wir es doch irgendwie nicht. Es kommt immer irgendwo und irgendwann zu Missverständnissen, Anklagen, Streitigkeiten, Urteilen, Herablassungen, Verweigerungen. Die Spirale der Zerstörung, der Teufelskreis, in dem wir drinstecken. Die Macht des Bösen hat dich und mich entfremdet. Entfremdet von Gott. Daher fragen wir ja auch, gibt es überhaupt einen Gott? Wenn ja, kümmert er sich auch um mich? Und wie ist er überhaupt so drauf? Sie hat sich aber auch mich von mir selbst entfremdet. Wer bin ich? Was mache ich mit diesem Leben, das mir gegeben ist? Und ist das alles? Das bisschen Leben hier? Und sie hat uns auch von unserem Nächsten entfremdet. Was habe ich denn mit ihm gemein? Mit meinem Nächsten? Warum sollte ich mich um ihn kümmern? Habe ich da einen Auftrag zu? Der Nächste bleibt irgendwie immer jemand Unbekanntes. Und ich glaube, daher beginnen auch alle drei synoptischen Evangelien Jesu öffentliches Wirken, nachdem er von Gott als der geliebte Sohn bestätigt wurde, mit der Versuchung Jesu an. Mit dem Sieg über das Böse, über Satan. Zum ersten Mal hat Satan keinen Erfolg bei einem Menschen. Zum ersten Mal schafft er es nicht, den Menschen unter dem Finger zu wickeln. Und was passiert? Er muss aufgeben. Er fliegt von seinem Thron und liegt am Boden. Und Jesus sagt, jetzt beginnt meine eigentliche Mission. Und er beginnt sein öffentliches Wirken, indem er anfängt zu heilen, gesund zu machen, wiederherzustellen, zu versöhnen. Oder wie Lukas 19,10 sagt, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das, was durch Sündenfall zerbrochen ist, beginnt Jesus wieder aufzurichten. Er durchbricht die Spirale der Zerstörung und bringt Versöhnung, stellt den ursprünglichen Zustand wieder her. In 1. Timotheus 1, Vers 15 lesen wir, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. In Jesus erkennt der Mensch, wer er ist, wie er seine Menschen liebt, wie er alles dafür tut, damit du wieder leben kannst, wahrhaft leben kannst, frei von der Macht der Bösen. In Jesus erkennt der Mensch seinen wahren Wert, er hält seine Würde wieder zurück. In Jesus ist auch möglich, die Würde des anderen und den Wert des anderen zu sehen und für ihn da zu sein. Ein neuer Anfang ist möglich, ein Neubeginn eines Lebens, das nicht auf sich vertraut. Denn das ist ja irgendwie auch irgendwie so unser Kernproblem, oder? Wir vertrauen so lange auf uns, bis wir an den Punkt kommen, wo wir uns nicht mehr selber helfen können. Wo wir an unsere Grenzen kommen. Dann brauchen wir jemanden. Dann ist doch jemand da. Aber Jesus lädt jetzt ein und sagt, komm doch viel früher, sei doch kein Narr. Du brauchst meine Hilfe. Alleine schaffst du es nicht, frei zu werden. Denn in meinem Namen steckt ja schon mein Programm. Jesus bedeutet ja von seiner Namensbedeutung, Gott ist Retter, Heiland, der Ganzmacher, der Helfer. Und er setzt bei unseren Herzen ein. Denn sie haben es ja nötig, dass unser Herz wieder heil wird, das tödlich krank ist. Und diese Rettung ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein immerwährender Prozess. Jeder, der Jesus sein Vertrauen ausspricht und sich unter seine Herrschaft stellt, wird gerettet, wird oft und viel betont und ist auch richtig so. Aber dieses wird ist kein Punkt, sondern ein Komma. Von nun an beginnt der Weg der Rettung und dauert so lange an, bis Jesus wiederkommt oder wir sterben. Denn von nun an gibt es etwas zu tun. In Philipper 2, Vers 12 wird es ausgedrückt: Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Verwirklicht eure Rettung bedeutet Arbeit. Etwas tun, etwas hervorbringen. Aber es bedeutet auch einen Kampf bestehen. Den Kampf, sich nicht wieder der Macht des Bösen hinzugeben. Der Sünde keinen Freiraum mehr zu lassen. Lass nicht zu, dass irgendetwas zwischen dir und Jesus kommt. Lass nicht zu, dass die Macht des Bösen erneut Raum in deinem Herzen findet. Das ist der Auftrag. Vor Christus hieße es, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. In Christus heißt es, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Und ich weiß es nicht, wie es dir damit geht. Aber ich finde das echt herausfordernd. Und mein Ego sagt eigentlich, ganz bestimmt nicht. Ja, also bitte, wenn es sich irgendwie in meinem Leben um etwas drehen sollte, dann doch um mich. Aber nicht vergeben, auf den Frieden pfeifen, Verurteilungen, Lästerungen, Heuchelei, Gemeinschaft der Gläubigen aus dem Weg gehen, sind das nicht alles Anzeichen, dass ich dabei bin, meine Rettung zu verspielen? Wieder in das Loch zu springen, aus dem ich rausgeholt worden bin, nicht indem mir jemand einfach mal ein Seil hingehalten hat, sondern indem Jesus Christus in dieses Loch hineingesprungen ist, um mich zu befreien und rauszuholen. Die Warnungen in der Bibel sind einfach viel zu eindeutig. Rettung verwirklicht sich in einem Leben in der Verbundenheit mit Jesus. Und diese Verbundenheit, sie lebt in Taten, nicht in einem Glauben. Ein Glaube ohne Taten ist nichts wert. Und ich glaube, so wie Jesus den Feind angegangen ist, so müssen wir auch immer wieder diesen Feind in unserem Leben eingehen. Wir müssen klar Stellung beziehen. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich gehöre auch niemand jemand anderen, sondern ich gehöre Jesus Christus. Daher beten wir auch immer wieder in dem Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Und solltest du es doch getan haben, bekenne deine Schuld. Denn es ist immer eine Möglichkeit da zur Umkehr. Suche den Weg der Vergebung und des Friedens. Ein neuer Anfang ist immer möglich mit Jesus, solange man auf dem Weg ist. Und ich glaube, deshalb sind auch geistliche Übungen so wichtig und bedeutend. Wir kennen sie ja. Beten, Gemeinschaft, Fasten, Bibellesen, Bekennen. Sie sind deshalb so bedeutend, weil sie uns helfen, das Böse in unserem Leben zu identifizieren und dem entgegenzuwirken und zu sagen, nein, ich gehöre Christus. Und ich will das Gute suchen. Jesus kommt wieder. Vielleicht für dich einfach nur, mal schauen, wann, ob überhaupt. Aber für viele ist es eine Gewissheit, dass Jesus wiederkommen wird. Wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs bist und diese Worte hörst und denkst, nett, dann ist das völlig in Ordnung. Denn Jesus selber sagt in Johannes 12, Vers 47, wer hört, was ich sage und sie nicht danach richtet, den verurteile ich nicht. Denn ich bin nicht als Richter in die Welt gekommen, sondern als Retter. Wenn Jesus nicht verurteilt, dann sollten wir es auch nicht tun. Weder die rechte noch die linke Seite. Und auch kein Muslim oder Hindu oder Atheisten. Wenn er sich nicht zum Richter erhoben hat, dann sollten wir es auch nicht. Und dennoch sind seine Worte ja ernstlich. Denn wenn man diese Worte ablehnt, heißt es nicht, dass es keine Konsequenzen hätte. Denn eines Tages wird er ja wiederkommen und dann nicht mehr als Retter oder nicht nur als Retter, sondern als der Richter, vor dem wir alle irgendwie müssen. Ob wir es wollen oder nicht, wir müssen dann uns erklären, warum wir unser Leben so gelebt haben, wie wir es gelebt haben. Jesus wird eines Tages wiederkommen als der Richter der Lebenden und der Toten. Jesus kommt. Er kommt auf zweifache Weise. Er kommt als Warnung an alle, die ihr Leben Jesus Christus nicht hingeben und an seinen Geboten vorbeileben. Aber er kommt auch als eine Hoffnung, eine Gewissheit, eine Freude, die uns jetzt schon berauschen könnte. Wären wir nicht deutsch. Er kommt mit dem ewigen Leben, mit der Zuversicht, ich komme als Retter. Du bist schon gerettet. Du streckst dich ja nach mir aus. Du bist mit mir verbunden. Ich kenne dich. Und ich werde mich schützend vor dich hinstellen. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10 lesen wir, er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Und dieses Wort rettet ist ein einzigartiges Wort. Im Griechischen kommt es in der Bibel nur einmal vor. Und das bedeutet, ich stelle mich schützend vor dich, damit der Zorn Gottes dich nicht trifft. Jesus Christus, dein Erlöser, mein Erlöser, unser Retter. Amen.